Heute entscheidet sich, ob wir beim Magic-Content bleiben oder für immer Cluedo-Content produzieren werden.
Der erste Cluedo-Stream auf Twitch.
Der erste Cluedo-Stream auf Twitch. Und dieses Rätsel...
Kann man aus herum-Cluedo irgendein lustiges Wortspiel machen? Ich glaube nicht. Herumgemördert.
Vor allem, was ist denn Cluedo eigentlich für ein Unwort?
Nenne ich es ja auch gerne.
Unwortschöpfung. Das ist ja grauenhaft eigentlich, wenn man sich drüber nachdenkt.
Ja, glaube ich, das Spiel heißt nur in Deutschland Cluedo und überall im Rest of World einfach Clue.
Ja, aber wieso heißt es in Deutschland Cluedo?
Die Deutschen alle dämliche Titel geben müssen.
Cluedo.
Und wieso heißt dieses Set nicht Edgar Markov Murders at Markov Manor? Karloff. Ja.
Weil es ein falsches Edgar Markov reprinten müssen.
Wollten sie. Falsche Plane. Naja, wir sind aber wieder auf Ravnica. Das ist doch eigentlich immer ein erfreulicher Besuch. Das ist doch eigentlich immer ein Fan-Favorite-Set, würde ich sagen. Oder Fan-Favorite-Location.
Ja, und ich habe es letzte Woche im Stream schon gesagt. Ich habe mich... Es reißt. Es in mir ist Spannung einfach. Weil ich nicht weiß, ob ich es geil finde. Also diese ganze Krimi-Sache interessiert mich null. Catcht mich leider gar nicht, um direkt einzusteigen mit unserem allgemeinen Eindruck von diesem Set. Aber ich liebe halt Ravnica und ich habe so viel Nostalgie in meinem Körper von Ravnica. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich fühle mich nicht abgeholt. Auf der anderen Seite schlägt so dieses Herz in mir. Warum ich Magic spiele, ist schon ein bisschen Ravnica auch.
Okay, also, mich kümmert jetzt diese Murder-Mystery-Sache auch nicht besonders. Das ist jetzt auch nicht mein Lieblingsthema. Aber ich finde, die ganzen Gags und so, die ganzen Anspielungen sind schon okay, sind schon lustig und so. Und da kann man schon drüber schmunzeln und so. Und ich finde aber die Karten tatsächlich ziemlich cool. Das heißt, ich habe schon eher so ein Ravnica-Classic-Feeling. Dieses ganze Murder-Ding, ich meine... Ist jetzt nicht so wichtig. Ja, okay, klar. Hat alles so ein bisschen mit Detektiven und Stuff zu tun. Aber das ist jetzt für mich kein Dealbreaker. Es fühlt sich immer noch nach Ravnica an und viele bekannte Charaktere kommen vor und so. Und ich finde es, was ich jetzt bisher so gesehen habe, eigentlich schon ganz cool. Es sind schon einige Karten, wo ich denke, ja, die sind schon echt mechanisch ganz interessant. Auch wenn jetzt der ganze Überbau und die Story ist jetzt okay. Passt schon, aber ist nicht so exciting für mich.
Frankie, wie geht's dir?
Ich bin genau das Gegenteil von dir, Bolle. Mein großes Problem ist, ich bin ein ziemlich großer Fan von dieser ganzen Krimi- und Murder-Mystery-Geschichte. Also ich mag die Miss Marple-Stories, ich mag Mord im Orient Express, diese ganzen Dinger, Glass Onion, was diese neuen Whodunit-Filme und so weiter. Ich liebe das. Ich finde das geil, mir so einen Fall reinzuziehen und mitzurätseln, wer da der Killer ist. Und deswegen fand ich das von Anfang an, als sie das Set angekündigt hatten, total interessant. Ich fand es richtig cool. Ich fand die Idee frisch und habe gedacht, oh, ich bin echt gespannt, was draus wird. Und umso mehr jetzt gespoilt wurde, umso mehr ist meine Laune auch wieder in den Keller gegangen, muss ich sagen. Weil ich dann doch irgendwie, ich hatte so ein bisschen das Problem wie bei New Capenna damals. Das hat mich sehr an New Capenna erinnert, weil ich das Thema an sich, damals Mafia, diesmal so Murder Mystery, an sich cool finde, es mir aber doch im Set an sich zu albern wirkt. Also ich finde es auch witzig teilweise, ich muss auch schmunzeln und ich mag auch diese ganzen Anspielungen, aber ich finde es dann doch ein bisschen zu blödelig, wenn dann irgendwelche Crocodile, Elk, Turtles und so im Kanal.
Aber nicht jedes Set muss so ernst sein, finde ich. Das passt schon.
Ich gebe dir es ist schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht ticke ich am Ende dieses Herumdiskutierts anders. Es ist jedes Mal, wenn ich eine Karte lese und denke mir, weil ich finde dieses Lustige eigentlich auch toll. Wenn ich eine Karte lese und ich muss schon lachen, wenn ich die Karte sehe und lese, dann muss es ja auch Spaß machen, die zu spielen. Also irgendwie ist so das schwingt so in mir mit und gleichzeitig sträube ich mich aber auch so ein bisschen dagegen, wie Frank.
Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich wollte es noch ganz kurz abrunden, die ganze Sache. Und ich muss ein ganz großes Aber an meine Aussage setzen. Aber auch New Capenna ist total gewachsen, nachdem da mal ein paar Monate ins Land gegangen sind bei mir. Also Karten, die ich damals irgendwie uncool fand, finde ich heute auch total witzig und spiele mit denen auch gerne. Also das ist, und ich glaube, das wird bei Murder for Color Manor auch so passieren, dass ich in ein paar Monaten zurückdenke und denke so, hä, warum war ich da eigentlich so negativ eingestellt gegenüber? Eigentlich finde ich es auch ganz cool und ganz witzig. Also deswegen, ich warte jetzt einfach mal ab, ich lasse auf mich wirken, ich drafte das Ganze mal und dann bild dir deine Meinung in 1-2 Monaten.
Ja, ja, also das stimmt schon. Das ist natürlich schon sehr klischeehaft alles und die nutzen schon jeden Gag und jeden Wortwitz aus, den es zu machen gibt, machen sie auch. Also es ist nicht sehr, es ist nicht sehr subtil, sagen wir so, das Vorgehen.
Ja, das stimmt.
Und aber da müssen wir uns dieses Jahr, glaube ich, dran gewöhnen. Ich glaube, das Cowboy-Set wird auch nochmal eine Schippe drauflegen, was das angeht. Zu Western-Set. Ja. Ich glaube, das wird jetzt eher mal, es wird jetzt eher so bleiben in dem.
Ich finde aber tatsächlich aus rein kreativ schaffender Perspektive, wenn man jetzt sich die Set-Designer und so in den Hinterkopf ruft oder die sich quasi vor Augen führt, dann finde ich, ist es ein gutes Zeichen für das Spiel, glaube ich, dass sie sich solche Dinge trauen und irgendwie auch mal sagen, komm, wir machen mal irgendwie, keine Ahnung, hier diesen Crocodile Elk Turtle und solche, weißt du, dass sie solche Sachen sich trauen, ist, glaube ich, ein gutes Zeichen dafür, dass die Leute noch, die haben Bock.
Ich finde auch, alles drumherum, das ganze Marketing, was da passiert ist, auch mit diesen kleinen Mysteries, die jetzt gerade noch so am Laufen sind, ihr habt ja vielleicht schon die Länder gesehen, die man zusammenlegen kann, wo sich dann eine geheime Botschaft offenbart und so weiter. Und da sind, glaube ich, noch ein paar Mysteries in dem Set versteckt, wo Watsi jetzt halt noch nicht aufgeklärt hat. Das finde ich auch cool. Sowas finde ich total interessant und clever, da noch die Spielerbase irgendwie auf so eine kleine Rätselreise mitzuschicken. Mhm. Wobei ich, und das hatte ich letztes Mal im Stream schon gesagt, es richtig schade fand, wie denn eigentlich der Mordfall aufgelöst wurde, also um den es ja eigentlich geht. Also Tesa Karloff ist ja umgebracht worden. Es gibt 5-6 Verdächtige, die in Frage kommen und es gibt den Hauptdetektiv, der auf der Spur des Rätsels ist. Loft, wie heißt er?
Proft. Professor Proft. Nein,
Proft. Genau. und Sie haben es direkt im ersten Reveal-Stream vor 1-2 Wochen, hatten sie es komplett schon aufgelöst, wer der Mörder ist. Ich spoil es jetzt hier nicht, weil vielleicht will jemand noch die Story nachlesen. Aber ich fand es ein bisschen schade und ein bisschen lustlos, wie sie es am Ende aufgelöst hatten.
Aber dieses Vorgehen verstehe ich halt zum Beispiel nicht, weil es gibt doch immer dann diese Story-Spotlight-Karten, die sozusagen die Story voranbringen. Die sind ja auch immer in einer gewissen Reihenfolge. Und es kann doch nicht so schwer sein, die Spoiler-Season so anzulegen, dass diese Story-Spotlight-Karten in der richtigen Reihenfolge gespoilt werden, sodass du es bis zum Ende der Preview-Season ausreizen kannst, sozusagen, wer der Mörder ist. Ich weiß jetzt nicht, auf wie viele Karten das vorkommt. Ich weiß es persönlich auch nicht. Ich habe mich nicht informiert über die Geschichte und habe diesen Stream auch nicht gesehen. Aber man kann es doch irgendwie ein bisschen cooler steigern oder so. Also, dass man das dann nicht direkt vorwegnimmt.
Inzwischen geht es halt so schnell mit den Spoilern. Ne? Die hauen halt so viele Karten in relativ kurzer Zeit raus.
Ja, es ist halt eine Woche oder so. Ne? Also eine Woche, anderthalb. Aber man muss ja nicht, bevor die Spoiler losgehen, schon die...
Ja, das, dieses wie gesagt, Ding. Das ist ein Set, das komplett darauf basiert, rauszufinden, wer der Mörder ist. Und dann knallen sie es so, also es war ein schönes Video und so weiter, was sie gemacht haben, aber sie knallen es halt so relativ lustlos am Ende dann noch raus. Okay. Und dann so, hier, das ist der Mörder und ja, alles klar, Fall gelöst, ciao.
Naja, gut, es gibt ja dafür noch ein paar andere Geheimnisse, die man lüften kann. Zum Beispiel eins, Benze, wäre, ob es ein paar coole neue Mechaniken gibt, deiner Meinung nach.
Ja, ich hatte die Hoffnung, dass du die jetzt aufgerufen hast. Ich müsste jetzt gerade.
Wir können mal kurz durchgehen.
Also, wir können ja mal beurteilen, mit dem anfangen, cool was irgendwie bekannt ist, aber jetzt einfach nur noch Ward 2. bekommen hat. Und es ist basically Morph, aber heißt jetzt Disguise beziehungsweise Cloak. Richtig? Ich kann meine Karten gecloaked spielen, verdeckt, als
ja.
Ich weiß gar nicht, was für ein Typ das hat. Hat das überhaupt einen Typen?
A Mysterious Creature.
Mysterious Creature?
Ja.
Hat keinen Creature-Type, ne?
Nee.
Ja.
A Mysterious Creature.
Und ist eine 2-2er mit Ward 2, basically. Also eigentlich wie Morph mit Ward 2. Und die Kosten, um es aufzudecken, heißen jetzt nicht Morph, sondern Disguise-Kosten. Und die sind in der Regel halt, ja, günstiger wahrscheinlich meistens.
Ja, kommt drauf an, was der Aufdeck-Effekt ist.
Und du bist quasi nicht gebunden an irgendwelche Timing-Restrictions, wenn du es aufdeckst. Das ist genau wie bei Morph. Du kannst Instant Speed einfach deine Karte disguisen und dann triggert irgendein Effekt oder liegt plötzlich irgendwie eine 6er da.
Aber es ist ja eine kleine Änderung, aber ich finde, das macht schon viel aus. Also Ward 2 ist schon der Unterschied, ob jemand jetzt, der jetzt, keine Ahnung, vielleicht mal ein bisschen Schaden schießen kann oder so. Ich meine, man würde jetzt vielleicht nicht mit einem Single-Target-Removal-Spell unbedingt so oft targeten wollen im Commander, aber wenn du mal so mehr Damage auf einmal schießen kannst und dann sagst du, ja, okay, komm, den 2er Morph schieße ich auch nochmal weg, das wirst du dir vielleicht nochmal überlegen, wenn der Ward 2 hat. Gerade so diese Sachen, die mal hier und da ein bisschen Schaden fliegt, geht ja gern mal auf so eine verdeckte 2-2er, bevor die Überraschung.
Ist ein bisschen sturdy. Also auf jeden Fall finde ich auch ein sinnvolles Upgrade zu Morph. Ansonsten finde ich die Fähigkeit immer noch irgendwie clunky, aber.
Sinnvoll, aber halt ehrlich gesagt auch ein bisschen langweilig vom Design her. Also ich finde dieser Trend, Watsy slappt einfach überall noch Ward drauf und dann passt schon. Ich finde es ein bisschen langweilig, sorry.
Ja, also, langweilig ist es auf jeden Fall, ja. Also spannend ist es nicht, ne?
Dann also passt vielleicht mechanisch ganz cool zur Story irgendwie, da wird einer aufgedeckt und
mechanisch finde ich es gut eingesetzt, also so rein flavormäßig ist es natürlich
das passt
super gut eingesetzt. Und es gibt auch ein paar lustige Effekte, finde ich. Also Karten, bei denen es echt witzig ist, aber...
Ja, und die Leute, die gerne mit diesen verdeckten Karten spielen, haben halt mal wieder ein bisschen Futter bekommen, weil... Ja, also wenn du einfach gern diese Morph-Sachen magst, dann hast du halt nicht so viele neue Karten. Und wenn es jetzt mal wieder was Neues für die Leute gibt, ist ja auch okay, aber ich finde es jetzt auch nicht besonders spannend. Genauso wie Investigate, ist jetzt auch eine Set-Mechanik, aber gibt es natürlich schon Clue-Tokens, können wir, glaube ich, direkt drüber... Ja, Cluedo-Tokens
sozusagen. Cluedo-Tokens, ja.
Dann was Neues ist Suspect. Man kann jetzt Kreaturen suspecten.
Ich will eigentlich Spieler suspecten.
Ja, das wäre eigentlich besser. Ne? Aber das machen wir ja sowieso
schon. Suspecten.
Und Suspect ist eigentlich nichts anderes, außer dass die Kreatur, die suspected ist, Menace hat und nicht blocken kann. Wie wird denn das eigentlich markiert? Kriegt man dann einen Token oder merkt man sich das? Weil man kann ja auch die wieder unsuspecten oder sowas. Gell?
Sind es Tokens einfach?
Ich weiß es nicht.
Suspect, Token.
Mit diesem kleinen Homunculus.
Es ist einfach nur suspected. Muss man sich einfach merken, wer der Suspect ist.
Es bleibt ja auch suspected, bis irgendwas anderes passiert. Ne?
Genau, es gibt ein paar Karten, die es wieder wegnehmen, aber im Endeffekt wird die wahrscheinlich immer suspected bleiben. Also ein Keyword für Menace und Can't Block.
Aber auch da, Benze, wie du sagst, wäre es nicht irgendwie kreativer gewesen, wenn sie sagen, man hätte irgendwie Spieler suspekten können und da halt irgendwie eine Mechanik draus stricken, fände ich jetzt, keine Ahnung, mir fällt nichts konkret ein, aber Menace und Can't Block, hä?
Warum, ich finde also warum suspect? An sich,
Die ist dann auf der Flucht, weißt du, die ist auf der Flucht.
Ja, genau. Warte,
so musst du sich das vorstellen.
Okay. Die Flucht nach vorne quasi. Ich finde aber, eigentlich finde ich es cool, weil du halt dann auch Leute ein bisschen dazu zwingst, anzugreifen, weil was machst du sonst mit einer suspecteden Kreatur? Das finde ich an sich spielmechanisch positiv, aber ja, vielleicht hätte man da irgendwie ein bisschen was Interessanteres draus machen können. Gleichzeitig verstehe ich auch, ne, wenn du, sobald du das auf Spieler machst, dann ist es auch wieder sehr Multiplayer fokussiert, fürchte ich. Und deshalb, glaube ich, haben sie gesagt, komm, wir machen es einfach.
Einfach suspect.
Sus.
Dann gibt es noch was Neues, nämlich Collect Evidence. Das ist eigentlich eine neue Art von Kosten, würde ich fast schon sagen.
Hä?
Für Dinge?
Zusatzkosten, oder?
Zusatzkosten. Ja, es sind Zusatzkosten.
Zusatzkosten, und das hat, er hat immer eine Zahl, Evidence 4 oder 2 oder 3 oder X. Und dann musst du so viele Karten mit Mana Value in der Höhe aus deinem Friedhof ins Exil schicken, um, um da Evidence zu collecten. Ja, das finde ich auch nicht so einfach zu erfüllen teilweise. Kommt immer aufs Deck natürlich stark drauf an. Wenn du jetzt fett rein willst, wirst du wahrscheinlich gut Evidence collecten können, aber sonst, ich sehe hier eine Kreatur, dieser Ex-Bane Ferox zum Beispiel, der hat Ward Collect Evidence 4. Also gut, wenn du halt nichts im Graveyard hast, dann kannst du ihn halt nicht tragen.
Da, dann so ist es gut. Aber ganz ehrlich, ist fürchterlich schlecht, oder? Ich finde es eine absolute Katastrophe. Du, selbst wenn du gut rein willst, du kannst ja nicht mal deine Länder exilen oder so.
Nee, kannst du deine Länder
nicht. Weil die keine Kosten haben. Ja. Und also, hä? Irgendwie in Decks, das, du spielst ja nicht in Decks, die mit dem Friedhof interagieren, und du brauchst den Friedhof, um das zu machen. Deshalb, ich finde es irgendwie.
Und oft, auch sind die, und oft so ist stark. Die Collect Evidence-Zahl sehr hoch, wo man einfach sagen würde: Collect Evidence 4, 5, 6. Warum hätte nicht 2 gereicht? Also manchmal ist sie so hoch, wo du es sofort siehst: die Karte ist eigentlich fast unspielbar. Außer in Decks, wo du zwar einen vollen Graveyard hast, irgendwie, keine Ahnung, Self-Mill, und dich interessiert es aber nicht, wenn dann dein Friedhof geleert wird. Aber in den meisten Fällen finde ich es auch echt ziemlich schlecht.
Ich finde es auch ziemlich schwach oder sehr schwer zu erfüllen halt einfach.
Ja, das ist eine gute Überleitung zur nächsten
und, oder hast du noch was, Frank? Ich muss noch ganz ein Flavor-Haar in der Suppe auch bei Collect Evidence. Warum suche ich die Evidence in meinem eigenen Friedhof und nicht beim Gegner?
Ja, weil du gemördert wurdest.
Deswegen suche ich meinen Beweise in meinem Friedhof? Ich suche doch beim anderen.
Ja, aber du würdest ja abgemördert, oder? Und dann musst du in den Leichen, die dich betreffen, halt nach
Hinweisen suchen. Ich fände es auch logischer, wenn es der Gegner wäre. Aber dann wäre natürlich jede Evidence-Karte Graveyard-Hate. Das ist natürlich auch.
Ja,
dann wäre es zu krass, gehen, klar.
Aber ich finde es auch komisch und auch, glaube ich, nicht so stark. Aber weiß nicht, vielleicht kann man mich da vom Gegenteil überzeugen. Auch im Limited stelle ich es mir so vor, als wäre es wirklich nicht so leicht, einfach Evidence 6 oder 4 zu collecten. Also klingt viel.
Clunky.
Jetzt nochmal zum Schluss.
Was sehr leicht, finde ich, als Mechanik zu lösen ist, sind die Fälle tatsächlich. Es gibt jetzt einen neuen Enchantment-Type, und zwar Cases oder Fälle. Und die haben immer was, wenn sie ins Spiel kommen. Dann ist es sozusagen der erste Modus, der passiert. Oder das heißt, die müssen nicht mehr ins Spiel kommen, sondern die haben einfach einen statischen Effekt oder ein Enter the Battlefield und so weiter und so fort. Dann der zweite Effekt ist to solve. Da muss man eine bestimmte Bedingung erfüllen, damit es triggert.
Im Endstep ist das
so. Genau, im Endstep. Und wenn es gesolved ist, dann kriegst du halt nochmal irgendwie einen Effekt. Das heißt, eigentlich gibt es nur zwei Effekte, und der mittlere ist die Aufgabe, um den dritten zu erreichen. Genau, ja. Da haben wir später noch ein Beispiel, glaube ich, als Karte. Mhm. Unterm Strich, finde ich, aber sind die alle viel zu leicht zu lösen. So, es gibt ein grünes mit, hier, du musst 7 Länder kontrollieren. Und oben steht drauf, du kannst ein zusätzliches Land spielen. So, ja,
cool. Es sind jetzt nicht die härtesten Fälle zu knacken, gilt. Das stimmt.
Aber da muss ich sagen, das ist eigentlich eine coole Mechanik, finde ich. Das gefällt mir eigentlich ganz cool, weil du halt so kleine Aufgaben kriegst. Es gab ja auch immer diese Quest-Karten und sowas, wo du auch immer eine bestimmte Anzahl an Schaden machen musstest oder Länder ausspielen musstest, und dann konntest du das Ding sacrificen oder hast irgendwas gekriegt. Und so ein bisschen so ähnlich ist es, nur halt ein bisschen anderen Bedingungen. Und ich finde es eigentlich mechanisch ganz cool. Also das finde ich, das gefällt mir jetzt von den neuen Mechaniken her mit am besten.
Ja. Ich sehe es auch so, ich finde die auch cool. Ich mag sind wie ein bisschen wie die Classes aus Baldur's Gate Sets. Nur, dass du halt da nichts zahlen musst, sondern es ist wie so ein kleines Minigame noch mit drauf, um den Case zu lösen. Die finde ich cool. Die machen Spaß.
Schön. Ich glaube, haben wir irgendwas vergessen, Bolle?
Nee, laut meiner Quelle hier nicht.
Ich glaube nur, dass die Detective ein extrem groß ausgelegter Type ist. Ist auch ein neuer Type, genau. Ja, also da gibt es ein paar Synergien mit Detectives.
Die Detectives.
Funny Hats.
Detective.
Detective Head oder so.
Ja, dann würde ich sagen, geh mal rein. Wir haben uns natürlich wieder drei Karten rausgesucht. Und wer will denn anfangen? Hat irgendjemand jetzt gerade richtig Bock anzufangen?
Moment, fang du an, leg los.
Okay,
Take it away.
Ich fange low an. Wir steigern uns ein bisschen rein dann. Und zwar meine erste Karte, und ich habe überlegt, ob ich die reinnehmen soll oder nicht. Ist eine Uncommon. Und nein, ist nicht dieser Goblin, der die Treasure verdoppelt und so. Nee, den nehmen wir nicht. Sondern ist es Soul Enervation. Moment, ich kann sie versuchen einzublenden. Für diejenigen, die zugucken. Ist ein Enchantment, kostet 3 farblose, ein schwarzes, hat Flash. Wenn es das Spielfeld betritt, kannst du einer Kreatur -4/-4 geben. Und als statische Fähigkeit hat es immer, wenn ein oder mehrere Kreaturen dein Graveyard verlassen, dann verliert jeder Gegner ein Leben und ich bekomme eins. Und ja, ich finde die Karte nicht übertrieben stark. Aber ich finde, was ich eigentlich cool finde, ist, dass sie was damit machen, wenn Dinge meinen Graveyard verlassen. Das gab es bisher einfach noch nicht so oft, und es gibt auch noch ein anderes Enchantment in Grün, das das macht, und zwar Chalk Outline. Da kriegt man immer einen Detective Token und Investigated. Und irgendwie mag ich das. Weil, also was mich an Soul Innovation stört, ist, okay, 4 Mana, man kann sich drüber streiten, für 3 wäre es natürlich deutlich cooler, aber das One or More, das heißt, okay, wenn jetzt irgendjemand mit einem Bock dein Graveyard exilt, ne, dann ist es halt trotzdem nur ein Leben. Das ist so ein bisschen, so, deshalb werde ich sie wahrscheinlich nicht spielen, aber wir sind ja auch hier, um herum zu diskutieren. An sich finde ich sie nämlich eigentlich ziemlich cool.
Die ist gut, also, mit Tortured Existence.
Zum Beispiel.
Da kannst du immer deine Karten switchen. Da kannst du theoretisch für ein schwarzes Mana dann jedem Spieler einen Schaden machen, ein Leben abziehen und eins kriegen. Das geht ganz gut.
Den Removal-Part finde ich okay. Mit -4/-4 kriegst du vieles. Klar, nicht alles, aber du spielst irgendwie ein paar Sachen rum und so.
Ist halt teuer dann, ja.
Es ist teuer. Für 3 Mana würde man sich vielleicht mal überlegen.
Aber immerhin Flash, das finde ich gut. Das macht es echt immer noch deutlich besser.
Ich musste halt so an Sir Conrad denken. Ich weiß, die Karte ist viel schlechter.
Ich habe auch gerade gedacht, dass in so Sir Conrad-artigen Decks kannst du die, glaube ich, schon reinnehmen, oder? Also da hast du halt noch einen Effekt, der sowas macht.
Ja, aber du brauchst ja schon Karten, die explizit Kreaturen aus rausholen. Dem Graveyard rausholen.
Mhm. Ja, oder... Conrad tut
ja viel rein, aber also du brauchst ja schon was rausholt. Ich meine, klar, Conrad triggert auch, wenn Sachen rausgeholt werden, also... Im Endeffekt ist es.
Ja, genau. Okay. Konrad ist halt genau besser, weil selbst wenn du deinen kompletten Graveyard wieder rausholst, triggert er für jede einzelne Kreatur.
Ja.
Und das ist halt hier so, das hätten die noch für uns Commander-Spielenden hätten sie es noch draufschreiben können.
ja, das wäre schon aber dann heftig.
Ich glaube, die Karte ist schon für uns designt worden, Benz.
Glaubst du?
Ich glaube schon.
Ja, weiß ich nicht. Im Limited ist das doch eine grundsolide Removal-Karte.
Im Limited ist die mega gut, ja. Wobei Limited, ich meine, gut, ich weiß, muss man das ganze Set betrachten, aber wie auch für das untere halt triggern, ne?
Ja gut, aber da ist Collect Evidence halt gut, ne?
Das stimmt, dann
schickst du halt deine Kreaturen raus und kriegst noch was dafür. Ja, egal, aber ich find's auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, auch Chalk Outline, auch eine Karte, da kriegst du halt dann immer Creature Tokens.
Das finde ich was besser.
Und Investigate ist wahrscheinlich besser ein bisschen, kann sein.
Aber das hat nicht diesen Removal-Effekt.
Ich finde halt, in Schwarz ist es so ein bisschen einfacher, mit dem Graveyard zu spielen. Klar, die Kombi irgendwie in Golgari ist wahrscheinlich am einfachsten. Aber ja, mal so als ganz seichten Einstieg hier in diese ganze Nummer. Deshalb, Wolle, ich bin gespannt, wie du hier weitermachst.
Wie ich das toppen kann? Okay, komm, ich hau direkt
meinen kleinen... Das ist, glaube ich, sehr leicht.
Ich hau meinen kleinen Banger raus, nämlich... die Leute, die gerne Artefakt-Decks spielen, werden sich freuen. Die werden sich generell freuen. Die haben einige neue Tools bekommen in dem Set. Und allen voran würde ich sagen, der Forensic Gadgeteer, ein blaues, zwei farblose, zwei Dreier, Vedalken Artificer Detective, was sonst. Und die erste Zeile ist schon mal ziemlich krass, finde ich. Whenever you cast an Artifact Spell, investigate. Das heißt, für jedes Artefakt, was du ausspielst, kriegst du erstmal einen Clou
dazu. Und noch ein Artefakt.
Ja, meine ich, ein Clou, ja. Und aktivierte Fähigkeiten von Artefakten, die du kontrollierst, kosten eins weniger zum Aktivieren. Mit dem kleinen Hinweis, dass der Effekt, dass man mit diesem Effekt nicht auf unter ein Mana Aktivierungskosten kommen kann. Ja, also was schon mal dann direkt Baseline macht, dass du jeden Clou statt für zwei Mana für ein Mana opfern kannst, was ich auch schon ziemlich insane finde. Kannst du direkt eigentlich jedes Artefakt, was du ausspielst, plus ein Mana Draw Card. Und also ich finde es halt ein krasses Paket für drei Mana. Also erstmal der Fakt, dass du halt sau viele extra Artefakte kriegst, ist halt heutzutage auch schon, man kennt es auch schon insane, wenn du halt irgendwelche ETBs hast oder wenn du ein
Fireweaver,
Academy Manufacturer, stell dir das mal vor. Mhm. Und dann kannst du die Foods auch nochmal für ein Mana essen, theoretisch. Also es wird ja alles billiger. Und ah ja, das ist einfach super krass Value. Krass. Und halt gerade Artefakt-Decks können halt schon, es gibt halt schon welche, die wirklich sehr viel Artefakte raushauen können, auch Null-Mana, Ein-Mana-Sachen. Und jedes Mal kriegst du einen Clou dazu, ob du ihn jetzt opfern möchtest oder nicht. Es ist dann auch noch sauleicht, die zu opfern. Yeah. Und da haben wir noch nicht mal angefangen, von irgendwelchen anderen Sachen zu reden, die der billiger machen kann. Also natürlich Basalt-Monolith kannst du dann, also direkt Infinite-Mana damit.
Einfach in sich Infinite dann.
Einfach in sich schon zwei Mana Infinite farblose Mana. Und ja, also es ist einfach super stark. Wirklich, selbst wenn du nicht unfaire Sachen machst, ist es schon einfach eine mega krasse Value-Karte, finde ich. Ja. Und wenn man dann noch anfängt, unfaire Sachen zu machen, dann klar mit Ursa und so.
Ciao.
Also wenn jedes Artefakt halt nochmal ein Mana ist.
Ist denn Ursa halt, Saga kostet dann auch nur eins für den Ding, ne? Ist doch dein Traum.
Nee, weil Ursa Saga ist kein
Artefakt. Das ist Enchantment, du hast recht. Yeah. Ja. Na gut.
Das nicht, aber trotzdem, du kriegst viel, viel Artefakte. Ja. Und ja, also ich finde die mega. Da muss man sich auf jeden Fall mal ein, zwei besorgen.
Du hast alles gesagt. Ich kann da nichts ergänzen.
Nicht günstiger werden.
Ich habe vor 3-4 Wochen mein Lohnis-Deck auseinandergebaut.
Oh, jetzt ist das perfekte Set des Lohnis-Deck.
Es ist halt wirklich. Ich hab die Karten durchgeguckt. Oh Mann, es ist ja alles so gut reingepasst. Ja, es war ein Investigate-Deck für alle, die ihn nicht kennen. Und die Karte hätte halt. Also Lohnis und der Forensic Gadget hier, die wären halt so. Best Buddies alle Zeiten.
Ja, insane.
Gut, mega gut.
Genau, so, Rangi.
Wir hatten vorhin kurz über die Cases geredet und da habe ich einen ganz kleinen Case mitgebracht. Der kostet nur ein schwarzes Mana. Und zwar ist es der Case of the Gorgon's Kiss. Wenn der ins Spiel kommt, darfst du eine Kreatur zerstören, die bereits Schaden bekommen hat in diesem Zug. Um den Case zu solven, musst du drei oder mehr Kreaturen aus deinem Friedhof, müssen in deinen Friedhof gekommen sein in diesem Zug.
Alle Graveyards.
Ja.
Beliebige Graveyards.
Ah, stimmt, we're put into graveyards from anywhere. Das stimmt. Tatsache, es geht auf alle Graveyards, nicht nur auf deinen, das macht es eigentlich noch wesentlich besser. Also beispielsweise bei Board Wipes oder so solvest du das Ding auf jeden Fall. Und es ist dann gesolved und wenn solved ist, dann wird der Case, also das Enchantment, zu einer 4-4er Gorgon-Creature mit Death Touch und Lifelink.
Es war ein Gorgon.
Es war der Gorgon. Auch hier, der Case war jetzt nicht. Der Gorgon hat sich nicht besonders viel Mühe gegeben, sagen wir es mal so, um zu verschleiern, dass er es war oder sie es war. Sie steht da sogar im Artwork noch in der Tür. Der Typ liegt tot in der Ecke. Also es ist sehr schnell gelöst, dieser Case, aber passt ja auch zum Flavor. Ich finde ich eine coole Karte und wir hatten es vorhin gesagt, ich finde die Cases an sich witzig, weil es halt so kleine Minigames sind. Hier musst du vielleicht gar nicht mal wirklich selber groß dafür was tun. Wie gesagt, es triggert vielleicht allein schon durch einen Boardwipe oder
ja, oder durch die Karte selbst schon.
Ja, oder durch die Karte selbst vielleicht auch, genau.
Wenn du einen Token oder so angreifst, der wird totgeblockt, dann spielst du die Karte, dann hast du ja schon zwei.
Ja.
Und dann wirfst du noch irgendwas ab oder so.
Das ist nämlich das Coole, weil die erste Fähigkeit ist allein schon richtig cool. Du spielst die halt in deiner zweiten Main, nachdem du, wie gesagt, angegriffen hast. Und dann kannst du direkt noch eine Kreatur wegschießen vom Gegner. Finde ich richtig witzig, für einen Mana super cheap. Und dann ist es gesolved und du hast halt noch einen fetten 4-4er Body da liegen mit Death Touch und Lifelink. Also,
ja, ist schon okay. Ich meine, es ist halt der Ein-Manner 4-4er Death Touch Lifelink. Das ist, wenn du nichts machst und die Karte hinlegst, irgendwann wird sie einfach halt triggern, ne?
Ziemlich sicher, ziemlich sicher. Also, und es ist eine
Handkammer. Es muss vor deinem Endstep passieren.
Okay. Ja. Was sagt ihr?
Ja, case witzig. Closed. Schon witzig.
Case closed.
Aber case closed. Ich meine, sie ist jetzt wenig aufregend.
Ja, erfahrungsgemäß würde ich sagen, das erste ist schwerer, als man denkt. Es gab ja auch diese You Are Already Dead-Karte bei Kanagawa, ja. Neon Dynasty. Und die fand ich auch schon relativ schwer zu triggern. Das ist immer ein bisschen schwierig, das so hinzukriegen, dass es für dich sich super vorteilhaft anfühlt. Aber wie gesagt, darum geht es ja nicht. Wenn man es hinkriegt, dann ist es nice. Und wenn nicht, dann kriegst du halt nachher irgendwann mal einen 4-4er. Der Touch Lifelink ist schon ein sehr relevanter Body, finde ich.
Ja, voll. Auch wenn ich immer noch finde, es sollte eigentlich keine Karten geben, die Death Touch und Lifelink haben. Irgendwie macht das keinen Sinn.
Wieso?
Es macht gar keinen Sinn. Irgendwie macht es für mich keinen Sinn. Ich weiß nicht. Für mich sind das so Gegensätze einfach. Das ist wie Flying Trample. Das sollte einfach nicht so. Warum? Sollte es nicht geben dürfen.
Das behandeln wir in einem anderen Herum.
Aber das ist nur mein persönliches Problem, glaube ich. Gut, dann mache ich mal weiter. Die nächste Karte, wir sind ja noch so ein bisschen mitten in der Spoiler-Season, in dem Moment, in dem wir das hier aufnehmen. Und die nächste Karte existiert noch nicht auf einer Sprache, die wir sprechen. Aber sie wurde zumindest mal freundlicherweise übersetzt. Und zwar bislang, ich habe es jetzt eingeblendet auf Japanisch, vielleicht können wir sie hier drunter noch einblenden für diejenigen, die auf YouTube schauen. Die Karte kostet 2 rote Mana, ist ein Enchantment, heißt wahrscheinlich Expedited Inheritance oder so ähnlich. und besagt, immer wenn einer Kreatur Schaden zugefügt wird, darf sein Kontrolleur so viele Karten von der Library ins Exil schicken, wie quasi Schaden bekommen hat. Und bis zum nächsten Endstep dürfen diese Karten gespielt werden.
Bis zum nächsten Endstep im nächsten Turn.
Des jeweiligen until the end of their next turn. Also das heißt, bis zum nächsten Endstep des spielenden, der die Kreatur kontrolliert, der Schaden zugefügt wird. Genau. Und ich hab das so gelesen und dachte mir, oh Mann, irgendwie krass. Das ist schon krass. Ne? Turn 2 legst du die Scheiße hin und plötzlich Impulse Drawn alle, konstant, nur noch. Mein erster Gedanke war, Mann, die Karte und Descent into Avernus in einem Game. Und ich denke so, okay, Leute, wir machen einfach alle alles und hauen uns die ganze Zeit, spielen unser Deck und so. Ich finde es halt geil, dass es für alle gilt, einfach, ne, so, gut, du slamst es und hast einfach nochmal eine zusätzliche Regel im Spiel, einfach. Ich finde es geil, weil es halt Spiele auf eine sehr, sehr flashy Art und Weise beschleunigt. Ja, und man muss halt irgendwie dann, was halt vielleicht ein bisschen schwierig ist, ne, wenn du dann plötzlich 8 Karten ins Exil ballerst und du verdoppelst quasi deine Hand für deinen nächsten Zug, vielleicht dauern die Turns dann lang, aber
findest du nicht, dass die eigentlich, wenn du ein rotes Deck bist und die hinlegst, dass eigentlich deine Gegner immer mehr davon profitieren als du, weil du ja eigentlich das Deck bist, was Schaden ballert? Wenn ich mir jetzt vorstelle, du würdest es in ein Emoti-Deck tun, das wäre ja eine absolute Katastrophe für dich.
Das wäre viel zu krass.
Wieso? Weil du also, bist ja das rote Deck, ist ja das, was am meisten Schaden an Kreaturen macht.
Ja, Bolle, aber ich will ich will diese Karte legen und dann Star of Extinction casten.
aber warte mal, das ist ja immer noch May. Die Gegner müssen ja nicht.
Die Gegner müssen nicht.
Das ist ganz wichtig bei der Karte. Du kannst es auch
das
nicht.
Das wissen wir, Leute. Nicht, Frank. Ich weiß nicht, ob du Japanisch sprichst.
Mit Blasphemous Act oder so. Millen.
Jeden Millen. Jeder ist tot.
Aber das, nee, und das finde ich aber auch das Schöne. Du hast recht, Frank. Du kannst damit niemanden millen oder so. Aber ist irgendwie, ne? Müssen Entscheidungen getroffen werden. Ja, brauche ich jetzt, will ich jetzt die nächsten 5 Karten sehen, 6 Karten sehen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Blocke ich jetzt, um mich in mein Glück zu ziehen, quasi? Wo ich vielleicht gar nicht blocken würde, sonst?
Ich sehe das eher so, dass du damit einen richtig sicken Storm-Turn machen kannst. Wenn du jetzt die rauslegst und Blasphemous Act und dann 26 Karten oder so oder noch mehr Exiles und dann hast du Zugriff auf sau viele Karten in dem Zug. Und dann hast du noch ein paar Rituals drin und so, dann kannst du den Zug gewinnen.
Ja.
Ich sehe das schon eher so, dass du da einfach eins, weil es ist so billig, ne? Die kostet ja nur 2
Mana, billig, die Karte.
Ja. Dass du dann, du musst schon gut Value machen, wenn du die rausballerst, finde ich. Oder du musst auf jeden Fall so zu, also ich sehe da, dass du einen richtig geilen Turn machen kannst damit.
Ich nicht. Ich sehe so, dass das ganze Spiel einfach deutlich lustiger wird, wenn ich diese Karte ausspiele.
Ich liebe die Karte auch und ich bin so froh, dass du die genommen hast. Ich hätte sie sonst genommen, weil ich glaube, die Wahrheit ist genau zwischen euch. Zum einen kann die irgendwie völlig in Chaos-Decks zu crazy Situationen und Spielen führen, aber auf der anderen Seite kannst du halt auch krass Karten ziehen, nur du selbst irgendwie in den richtigen Decks und halt abstormen oder so und nur für dich Vorteil draus ziehen.
Erfahrungsgemäß ist das nicht so krass, nicht so vorteilhaft für dich, wenn du jedem Spieler die ganze Zeit so sehr viel Karten gibst.
Ja, ist klar, ja, ich weiß. Aber das ist ja auch der Reiz in der Sache, weißt du? Das ist ja auch einfach so, ne? Das meine ich. Und ich finde das Artwork das auch irgendwie ziemlich nice krass aus, ja. Irgendwie. Es sieht cool aus.
Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt auf den Flavortext und so, wie die Karte wirklich heißt. Also die sieht schon recht...
Ja, ist eine Mythic tatsächlich.
Das verstehe ich nicht.
Ja, sie ist halt super günstig, glaube ich. Für 2 Mana, ne, ist es schon.
Ja, wieso ist das eine Mythic? Sorry. Also es ist ja für Draft, das ist jedes, eine relevante Karte und wieso ist es eine Mythic?
Jedes Set hat irgendeine so behämmerte rote Mythic und normalerweise kostet die immer 8 Mana und es ist völlig unspielbar. Aber deswegen finde ich es richtig geil, dass sie so günstig ist diesmal.
Ja, das.
Ich bin gespannt. Bolle, du kannst ja jetzt mal wieder uns auf den Boden der
Normalität. Ich hole euch mal auf den Boden der Tatsachen zurück, denn es ist was Krasses passiert. Also, das ist jetzt wirklich ein monumentales Ereignis in Magic, finde ich, weil eine der ikonischsten Fetch-Länder wurde gepower-creeped.
Stimmt.
Und zwar vom Escape Tunnel. Escape Tunnel ist eigentlich Evolving Wilds mit noch einer weiteren Fähigkeit.
Terramorphic, ja.
Es tut mir leid, die Karte, die am meisten reprintet wurde, ist jetzt sozusagen für die Leute, die optimiert spielen wollen, ein bisschen obsolet geworden. Denn jetzt kann man Escape Tunnel nehmen statt Evolving Wilds.
Für Leute, die ihr Deck bis zum Ende, bis ins letzte Detail optimieren, dann könnt ihr jetzt eure Evolving Wilds raus.
Die wirklich noch den Escape Tunnel in ihrem Deck brauchen. Greifen jetzt lieber zu Escape Tunnel anstatt zu Evolving Wilds, denn die erste Fähigkeit ist einfach Evolving Wilds Terramorphic Expanse. Du darfst es opfern und tappen und dir ein Standardland holen. Aber jetzt haltet euch fest, man kann ihn auch tappen und opfern und einer Kreatur mit Power 2 oder weniger Unblockbarkeit
des
Zuges geben. Tja, da ist der Suspekt schnell mal entkommen.
Through the backdoor.
Also, ja gut, also ehrlich gesagt, kann man sich darüber streiten, wie viel sie wirklich, also sie ist besser, klar, also sie ist objektiv besser als Evolving Wilds, weil du einfach eben diese Möglichkeit noch hast. Interessant wird es halt, wenn du irgendwie vielleicht Karten mit niedrigerer Power hast, die dann mehr Damage machen, entweder du kannst sie irgendwie nach dem Angriff nochmal pumpen oder wenn du so ein Defender-Deck hast.
Ja, also so Defender-Deck exalted, ne? Du kannst es ja davor machen.
Ja, zum Beispiel so. Oder wenn du irgendwie so dieses Arcadis Defender Deck hast, wo jede Kreatur eigentlich 0 Power hat und trotzdem 10 Schaden machen kann oder sowas, dann ist es natürlich interessant. Die Frage ist halt ein Late-Game-Ding, ne? Du musst halt dann sagen, Late-Game, okay, jetzt ist es mir gerade mehr wert, eine Kreatur unblockbar zu machen, statt mir ein Land zu holen. Aber ja, so die Option zu haben, weil ich meine, Irvine ist jetzt nicht das geilste Land im Late Game, wo du denkst, okay, geil, jetzt kriege ich noch mein getapptes Basic, Turn 7, 8 raus. Da überlegst du dir vielleicht, vielleicht habe ich irgendeine Utility-Kreatur, die, wenn sie connected, noch irgendeinen Benefit zieht, hat, oder, ja, eine Karte zieht oder, keine Ahnung, so ein Virtus, der irgendwie die Leben halbiert oder sowas. Also es gibt ja schon fiese Karten, die
wie heißt der? Oder hier, Leben auf 1.
Auf 1, ja, also es gibt ja schon haufenweise fiese Karten, die, Master, wenn sie connect. Master
of Cruelty oder so.
Cruelties, ja, genau. Also da kann es schon mal passieren, dass du dann nochmal eine Utility-Kreatur connecten kannst, die dann schon nochmal ordentlich Impact hat.
Ich finde die richtig geil. Ich bin ja auch ein großer Fan von Terra Morphic Expanse und Evolving Wilds. Ich hau die echt in viele Decks rein, tatsächlich. Also wirklich. Und ja, gut, ich meine, die ist halt besser. Ich meine, klar, was man jetzt auch sagen muss, ne, du gibst halt schon einen Land-Drop aus dafür, dass du eine Kreatur unblockbar machst. Also, ne, das jetzt kommt nicht ganz umsonst quasi. Aber ja, wie du sagst, im Late-Game oder auch irgendwo vielleicht mal dazwischen, wenn du zu viele Länder auf der Hand hast oder so, ist schon ganz witzig. Ich finde es ganz witzig.
Es kostet halt nichts. Also, es ist halt sozusagen ohne Mana kannst du die unblockbar machen. Klar, ja, es kostet dich den Land,
aber es
ist jetzt nicht so, dass du effektiv 5 Mana ausgeben musst, wie bei Rogue's Passage oder sowas.
Bei Rogue's Passage wollte ich gerade sagen, Rogue's Passage 4 Mana und tappen, effektiv dann 5 Mana zahlen, ist immer viel. Also so, boah, also man muss sich's echt immer gut einplanen. Ja gut,
aber da kannst du halt auch deine 15-15 und Rockbar
machen. Da kannst du halt einen richtig fetten Brummer, halt klar, natürlich, aber hier ist es halt, ja, kannst du einen kleinen Weenie.
Ja, sonst der passt halt auch nicht durch, ne? Also
der passt nicht durch.
Auch schmal, ne?
Also, ja, ich finde die sehr cool. Ist auch vom Flavor cool. Ich finde, das ist so genau das Level an Power Creep, das man.
Ja, dann da kann man sich auf jeden Fall mal zehn Stück in den Einkaufswagen packen, wenn die ein paar Cent kosten, und dann ist man erstmal versorgt mit Escape Tunnels für den Rest.
Wart mal auf, wie viel die kostet, Bolle, wenn jeder hier sein Deck optimieren will.
Ja, aber ich hoffe, dass sie vielleicht mal das ein oder andere Precon auch mal einen Escape-Tunnel reinpacken und nicht nur Terra Morphic Expanse oder irgendwas.
Das wäre also, eine faire Sache, ja. Gut.
Genau.
Super, dann ich mache weiter, Bolle. Ich habe keinen Case, aber es ist wieder was passiert. Und zwar, es gibt Blut, ganz viel Blut, und zwar Blood Splatter Analysis.
Spatter.
Blood Splatter, tut mir leid.
Splatter wäre zu hart. Splatter
wäre zu heftig.
Doch nicht so gesplattert. Aber auf dem Artwork wird ist schon gesplattert worden. Also, das ist für mich so der CSI-Moment. Man geht da so durch mit dem Schwarzlicht, irgendwie so, oh, was finden wir hier? Alles an den Wänden und am Boden und oh Gott.
Blut.
Da haben wir überall gesplattert. Ist ein Enchantment für Rakdos, also ein rotes und ein schwarzes Mana. Wenn es ins Spiel kommt, darfst du 3 Schaden an eine Kreatur schießen, die einen Gegner kontrolliert. Und dann hat sie noch die zweite Fähigkeit. Wenn eine oder mehr Kreaturen sterben, darfst du eine Karte millen oder musst du eine Karte millen und es kommt ein Bloodstain-Counter auf die Bloodspatter-Analysis. Dann wird es geopfert, wenn es 5 oder mehr Bloodstain-Counters auf sich drauf hat, und wenn es geopfert wird, darfst du eine Kreatur aus deinem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Finde ich einen richtig coolen Effekt. Und hat auch so ein bisschen wie, Benze, das war deine erste Karte bei Soul Innovation. Ich finde es witzig, auf so Enchantments 2 Effekte drauf zu packen, auf so kleine Enchantments, die dir zuerst einen kleinen Effekt bringen, wie keine Kreatur töten vom Gegner, 3 Damage, kannst irgendwie was Wichtiges ausschalten vom Gegner, wie zum Beispiel den Forensic Gadgeteer, der dich das ganze Spiel übernervt oder so, den haust du mal weg für 2 Mana, passt. Und dann hilft es dir aber halt auch noch langfristig, weil wenn da diese Bloodstain-Counters drauf sind, und also wenn 5 drauf sind, darfst du halt eine Karte aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Und das ist halt in Rakdos-Decks in wahrscheinlich 99% aller Fälle gut, weil du hast da irgendwelche fetten Dämonen oder Vampire oder sonst irgendwas liegen, die willst du dann wieder haben. Und manchmal profitierst du auch, wenn sie den Friedhof verlassen, zum Beispiel ja auch.
Einmal gedrained. Ich finde halt, ja, du willst sie aber halt auch einfach aufs Board bringen direkt.
Ne? Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass, als du gelesen hast, dass sie nur auf die Hand kommt. Ich habe gedacht, ich habe die mir nicht durchgelesen vorhin. Ich dachte, die kommen ins Spiel direkt.
Also, nein. Nee, das wäre so eine krass. Mühe. Das wäre zu krass. Ja, auf der anderen Seite, denke ich mir.
Verlier halt nochmal Leben. Was weiß ich dann, verlier Leben in Höhe.
Ich gebe dir recht, Paul. Ich glaube, der bessere Fix wäre gewesen, wenn du Blood Spatter Analysis nicht opfern müsstest. Wenn du die Möglichkeit hättest, das öfter zu machen, quasi. Weil den Bloodstain Counter draufzukriegen, ist eigentlich easy. In Rakdos vor allem. Also, du musst ja einfach nur eine Kreatur opfern.
Bezieht auch tatsächlich wieder alle Kreaturen mit ein, also die vom Gegner. Also die Bloodstain-Counters kommen super schnell da drauf.
Wenn du das nicht hast, das ist geopfert, dann hast du wahrscheinlich relativ schnell ein paar Kreaturen gefunden, die Infinite gehen. Wenn du irgendeine Kreatur rausholst, die dir ein paar Tokens mitbringt. Come on, Alter.
Alles geht inzwischen mit allem Infinite.
Ja, aber wenn du fünf, du brauchst ja nur fünf, und wenn du irgendeine Kreatur hast, die dir noch vier Tokens mitbringt, gibt's schon Kreaturen, die irgendwie in Höhe deiner Devotion Tokens mitbringen oder so. Dann hast du Infinite.
Sacrifice. Ja, es gibt Infinites, auch für Karten, die 2-Mana-Kosten. So. Also.
Nein, das darf nicht sein. Das ist zu billig.
Also, was soll ich sagen? Schon.
Aber ja, ich finde auch.
Ich finde, die Karte hat genau das richtige Power-Level. Das ist genau nach meinem Geschmack.
Wenn es krass ist, eine Rare ist, ehrlich gesagt. Das ist für mich eher Uncommon.
Ja, aber ich finde, auch zum Graveyard befüllen ist die Karte ja extrem gut. Ne? Immer wenn was stirbt, millst du eine Karte, ist schon, das finde ich ja schon mal so ganz okay.
Ja, das stimmt.
Aber es passiert halt nur 5-mal. Das meine ich, das ist ja das Doofe. Dann musst du es opfern.
Aber das ist, ja, aber ich glaube, ich unterschätze sie.
Ich will mehr für zwei Mana.
Was willst du denn noch haben, Bolle? Du kannst nicht für 2 Mana erwarten, dass sie das ins Spiel bringt. Das ist ja doch völlig insane.
So Reanimate Dead und Reanimate machen das auch für so viel.
Ihr seid schon völlig verwöhnt.
Ich gebe dir recht, Frank, es ist okay. Ne? Wenn man sich überlegt, ne, für 2 Mana schießt du 3 Schaden, millst 5 und kriegst eine Kreatur aus dem Graveyard wieder auf die Hand. Es ist schon okay.
Danke.
Ja. Gucken wir uns mal an.
Naja. Leute.
Wente, last one.
Es ist krass. Es ist was passiert. Es wurde tatsächlich eine Karte in dieses Set gedruckt, wo ich sage, diese Karte ist vollständig im Alleingang in der Lage dazu, mir dieses Set schmackhaft zu machen. Komplett. Alles an dieser Karte ist einfach. Sie ist perfekt. Sie ist nahezu perfekt. Es gibt wenig Karten, die mich mehr abholen wie diese. Und zwar, ich bin nicht ganz sicher, aber es könnte sich ja auch um einen neuen Creature-Type handeln. Es ist Anzraq, the Quake Mole. Ist ein Maulwurf-Gott. Legendärer Maulwurf-Gott. Kostet 2 farblose und grün, also ein rotes und ein grünes.
Maul ist nicht neu, Benze, sorry.
Okay, gut, Maul ist nicht neu, aber so viele wird es wahrscheinlich nicht geben. Ist eine 8-4er für 4 Mana. Und der hat die bescheidene Fähigkeit, immer wenn der geblockt wird, werden alle Kreaturen enttappt und du kriegst noch einen Combat-Step. Und dann hat er die zweite, weniger bescheidene Fähigkeit für 7 Mana, 3 farblose, 2 rot und 2 grün, muss er in jedem Combat geblockt werden. In dieser Runde.
So eine lächerliche Deadline für 4 Mana.
Und ne, du kriegst er halt erstmal schön die 8-4er direkt für 4 Mana. Ja, das ist einfach so geil. Es ist ein Maulwurf-Gott, Leute. Und ja, ich finde die obere Fähigkeit halt, ne? Du tappst halt rein und dann maulwurfst du dich so durch die gegnerischen Reihen und deine Opponents müssen halt entscheiden, block ich die Scheiße jetzt, weil dann kriege ich alles nochmal ab oder lasse ich einfach 8 Schaden durch, damit dieser Maulwurf mich für diesen Moment in Ruhe lässt. Und ich finde es so schön, dass es ein Maulwurf ist, der einfach blind vor Wut ist. Das ist einfach... ist einfach herrlich.
Ist das so?
Ist es meine Theorie, ist meine Theorie zu dieser Karte?
Ich dachte, meine Theorie ist es nicht allgemein so ein Popkultur-Ding, dass immer so Maulwurfs-Zivilisationen unter der Erde leben? Und das ist jetzt auch in Ravnica angekommen? Das gibt es doch häufiger mal.
Das kann sein. Das kann sein. Und selbst das finde ich so geil, dass plötzlich den Leuten, den Ghoul-Menschen auf Ravnica auffällt so, scheiße, plötzlich gräht sich da so ein riesiger Maulwurf aus. Wir haben den noch nie gesehen, aber wir müssen ihn verehren. Er ist ein Gott, einfach. Ihnen ist sofort klar, das ist ein Gott.
Ja, also das ist doch so, dass der König der Maulwurf-Zivilisation unter Ravnica ist. Das ist wahrscheinlich der große Story-Breaking-Point. Ist das der Mörder, Frank?
Nein,
ist zufällig. Nicht. Einfach aus Zufall beim Ausgraben.
Karloffs Keller bringt halt auch mal so einen Maulwurf-Gott hervor.
Jason Karloff, ganz eindeutig von Anthrax, the Quake Mole.
Ja, die ist einfach auf der Straße so ein bisschen rumgestrollt und dann kam der halt rausgeschossen. Ich meine, it happens.
Ja, also es kann sein, Bolle, dass du recht hast. Also mir ist das neu, diese popkulturelle Sache, weil der Flavortext würde auch dazu passen. His claws tear at the foundations of civilization.
Ja. Da recherchieren wir nochmal.
Die Untergrundgesellschaft.
Woher kommt das?
Wie auch immer. Für mich ist er blind vor Wut, weil, ja, Gruhl halt einfach, ne, und Maulwürfe. Ja, und ich finde den halt mechanisch auch geil. Ich will mir da so ein Deck bauen, wo ich sage, komm, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde Zeit. Dann spielen wir jetzt halt eine Anzrak-Runde. So, ne?
Aber ist es nicht viel zu stark?
Ja,
du musst ihm doch nur Indestructible geben und dann kann der
unendlich auf angreifen. Du lässt ihn durch. Das ist der Weg.
Das ist du der kannst Weg. Ihn ja forcen. Du kannst ihn forcen zum Blocken.
Für 7 Mana.
Ja. Okay. Ey, Moment. Es gibt 1000 Effekte, die es für 1 Mana machen in Magic.
Ja, das Wolle, aber dann, ja. Schau mal, ja, dann, selbst forcen. Dann ist ja, okay, aber guck mal, dann brauchst du Indestructible, dann brauchst du, dass es geforst. Also, ne, du brauchst also, schon ein bisschen was und gleichzeitig, wenn du keine Blocker mehr hast, dann ist Schluss.
Es ist erst Schluss, wenn niemand mehr Blocker hat. Und du hast ja noch andere Kreaturen.
Ja, ich habe auch andere
Kreaturen. Er ist ja nicht deine einzige Kreatur.
Ich gehe mit der Gruhlmasse also, komplett rein. So, ja.
So ist es halt. Also wenn der selber nur enttappt werden würde und einen neuen Combat kriegt, dann würde ich sagen, ja, okay. Aber es kriegt ja alles. Und stell dir vor, du hast noch irgendwie so einen Dragon dabei. Der mäht dich dann schon nieder.
Der ist stark. Der ist sehr stark. Ich weiß. Es gibt sicherlich auch 1000 Wege, den Infinite zu machen. Irgendwie auch dem Gegner Blocker. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber der hat ja nicht mal Trample und so. Ich finde, der ist in dem, was er macht, noch
aber das finde ich ehrlich gesagt gut.
Fair.
Das finde ich gut, dass er keinen Trample hat, weil sonst würdest du ihn ja immer durchlassen. Das hat keinen Sinn zu blocken.
Ja. Das stimmt. Aber ne, ich will den Member Cleave in die Hand drücken und so eine Scheiße. Und dann enttappen und weiß ich nicht, klar tust du die Karten rein, die für günstiger Blocks forcieren. Hier Lore, glaube ich, ist ja hier dieses Enchantment. Das
ja, es gibt ein paar, ja.
Und dann,
es gibt halt super viel Cantrips, die du dann, noch... Dann
ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, ob ich, wie sehr ich mit diesem Indestructible spielen will. Weil irgendwie finde ich es halt auch witzig, dass er nur eine 8-4er ist. Also eigentlich lässt er sich schon relativ easy totblocken.
Und dann stirbt er ja schon nach 2 Angriffen, wenn du Pech hast. Also ohne Destructible ist es ja sogar manchmal schwer, überhaupt einen Angriff durchzukriegen, weil jemanden mit einem 4er blocken kann.
Also,
aber ist cool, ja.
Ich find den halt einfach übel cool. Ich finde den so witzig.
Das ist die cruelste Karte seit langem. Also, das flavormäßig echt extrem gut geschafft. Die ist so cruel, die Karte. Also,
wenn das kein Gruel ist, dann.
Mehr geht nicht. Ich finde es nur, das ist genau das Level an Rumblödelei, das ich an dem Set auch wieder dumm finde. Weißt du, letztes Set, Ixalan, kriegen wir, Aklazotz. Den Bad God, der auch in die Story rein verwoben ist, den gucke ich an und denke mir, ah cool, das ist ein Fledermausgott. Irgendwie, den finde ich cool. Und das ist jetzt halt ein
Maulwurf. Ja, wir kriegen jetzt in jedem Set so einen Tiergott einfach.
Den hätte ich aber in Ixalan auch gesehen. Das hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie so tief graben, dass so ein Maulgott da rauskommt bei Ixalan. Den hätte ich da richtig. Sogar mehr gesehen als bei Ravnica, ehrlich gesagt. Deswegen denke ich eher, dass es dieses Ding ist halt mit diesem, was im Chat geschrieben hat, Mole People.
Ja, ja,
dass es eher so ein Ding ist, dass die unter der Stadt leben. und dann irgendwann rauskommen.
Ich muss mich mehr mit den mit der Mole People Lore auseinandersetzen.
Nächstes Jahr rumdiskutiert ist Mole People Verschwörungstheorien. Naja, genau. Aber wir können auch einen Punkt setzen. Ich bin sehr begeistert von dieser Karte und werde mir alsbald ein Deck bauen.
Ich auch. Ich finde das auch cool. Das auf jeden Fall. Gut.
Und dann tue ich übrigens auch dieses Enchantment rein, ne? Und dann wird richtig geblockt, weil dann zieht ihr nämlich.
Welches Enchantment?
Na, das ich vorher vorgestellt habe.
Expedited Inheritance.
Dann wird ordentlich gezogen. Ja.
Und ich kriege die Combat Steps.
Ja, dann wird ordentlich gezogen. Ja,
naja, Bolle. Was ist dein letzter Pick?
Also, mein letzter Pick ist Arch Druid's Charm. Ein Instant für 3 Mana, 3 Grüne. Also grün, grün, grün. Und da hat man die Wahl zwischen 3 schönen Modi. Entweder man darf sich ein Land oder eine Kreatur aus dem Deck raussuchen, sie revealen. Wenn es ein Land ist, darf man sie getappt ins Spiel bringen. Wenn es eine Kreatur ist, darf man sie auf die Hand nehmen. Dann Modus 2. Du darfst eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur, die du kontrollierst, legen. Und sie macht so viel Schaden, wie sie Power hat, an eine andere Kreatur, die du nicht kontrollierst. Und der letzte Modus ist, du kannst ein Enchantment oder ein Artefakt ins Exil schicken. Arch Druid's Charm, ja, also ich denke mal, die ist ziemlich stark, weil die halt ultra flexibel ist. Also du hast halt immer die Möglichkeit, die gut zu nutzen, glaube ich. Du hast immer ein Target, du hast immer ein Artefakt oder ein Enchantment-Target sowieso immer. Dann kannst du sogar eine Kreatur weghauen, wenn du genug Power hast. Aber was, glaube ich, der krasseste Modus ist, glaube ich, der erste. Du kannst halt Instant Speed ein Land getappt ins Spiel bringen, beliebiges Land. Das ist halt das Ding. Ist einfach ein beliebiges Land Instant Speed. Ja,
oder dir halt kannst. Im Endstep vor dir noch eine Kreatur auf die Hand holen.
Ja, oder so, ja. Aber Land, aber du, ja, also du hast halt ultra viele Möglichkeiten. Ich finde, gerade das Land-Ding ist halt geil, weil du kannst dir halt Sachen wie Glacial Chasm holen oder so, wo du dann plötzlich sozusagen gefockt bist oder so. Oder du kannst dir Nykthos holen, hast dem nächsten Zug ultra viel Mana oder halt Gaia's Cradle, wenn du eine hast. Oder, keine Ahnung, Bushuka Borg im Zwölfer kannst du dir holen, direkt einen Graveyard ins Exil schicken. Das heißt, je nachdem, wie viele gute Utility-Länder du im Deck hast, hast du halt einfach ultra viel Flexibilität. Und wie Benze sagt, im Zweifel nutzt du dir einfach eine Kreatur. Oder, also, die macht halt einfach alles. Alles, was du brauchst. Ich glaube, die einzelnen Modi klingen nicht so krass, aber ich glaube, die Menge, die du an Möglichkeiten mit der Karte hast, macht die einfach, glaube ich, super stark. Das Ding ist halt einfach, dass es halt 3 Grüne kostet. Wenn die ins fünffarbige Deck wirst du die jetzt nicht reinpacken. Und
ja, es ist halt die perfekte grüne Karte, oder? Also,
es macht alles.
Die macht alles, was grün
macht. Hat alles, was du willst.
Macht alles, was grün stark macht. Die hat ein Removal, die hat ein Tutor und die hat
Ramp.
Ja, ist jetzt 2 Removal, basically. Es sind 2 verschiedene Removal, aber ja, was willst du sagen? Die Karte ist einfach arschgut. Ich weiß nicht, ob ich sie in Decks spielen würde, die über 3 Farben hat, aber.
Nee, glaube ich nicht.
Oder über 2, sagen wir es so.
Ja, aber da brauchst du schon eine gute Mana-Base, wenn du es in über 3-farbigen Decks spielst. Aber in einem 2-farbigen Deck oder in einem monogrünen Deck ist einfach ein absoluter No-Brainer, die Karte.
Ja, ist super stark, finde ich auch. Auch der unterste Effekt, dass der Exile, ist halt super relevant.
Da kannst du auch irgendwie mal so einen Blight-Steal wegexilen, zum Zweifel. Ja. Und ich finde es auch interessant, dass jetzt anscheinend ein Cycle ist, weil es gab ja dann vor ein paar Jahren hier den Archmage's Charm in Blau bei Modern Horizons 1, glaube ich, und jetzt Arch Druid's Charm. Finde ich immer ganz geil, wenn die diese Cycles so über mehrere Jahre machen.
Aufbauen, ja.
Das mag ich auch total. Ich mag generell Charms. Es gab ja auch die ganzen anderen Charms von früher. Die waren allerdings zweifarbig alle. Mhm. Oder nee,
ja, dreifarbig. 2 oder dreifarbig. Ja.
2 oder dreifarbig, genau. Es gab beides. Genau. Bei New Capenna gab es auch nochmal einen Charm-Cycle. Auch jeweils immer mit 3 Modi und du darfst einen wählen. Finde ich voll cool. Ich mag ich. Würde ich so gern in mein Omnath Charm Deck. Ich habe ja ein 5-Color Omnath Charm Deck gebaut.
Sehr charming.
Es heißt tatsächlich Charming Lich King, weil so ein Lich drin versteckt ist. Aber so gut ist die Mana-Base nicht, dass ich da 3 grüne
Pips. Und da willst du ja auch eher bunte Sachen, da willst du eher Sachen mit vielen Farben aufdecken. Ja, ne? Ja, genau, also die finde ich super stark. Einfach sehr universell. immer gut, glaube ich. Die hat man immer gern auf der Hand. Gut, letzte Karte des Tages.
Ich habe noch eine Mythic mitgebracht, und zwar Vanifar Evolved Enigma. Für 2 farblose und Simic, also rot und grün und blau, ist eine Legendary Creature, ein Elf Ooze Wizard. Wieder ein 3 Creature Types, wo du denkst, ah, Elf und Wizard, ah, okay. Hä, Ooze?
Das war sie auch schon yeah. im letzten.
Vanifar war auch damals schon ein Ooze. Ich glaube schon, ja. Sie blendet ganz gut rein. So Simic schafft es irgendwie ganz gut, das zu verheimlichen, dass sie diese komische Ooze-Dudes sind. Die finde ich cool. Die hat die Fähigkeiten. Am Anfang von deinem Combat darfst du eins wählen, und zwar Cloak, eine Karte aus deiner Hand. Also du darfst eine Karte, also es muss keine Kreatur sein oder so, du hast einfach eine Karte als eine 2/2er Kreatur mit Ward 2 ins Spiel bringen, die halt praktisch face down dann ist. Oder du machst eine +1/+1 Marke auf alle farblosen Kreaturen, die kontrollierst.
Genau, tatsächlich, und hier gibt es ja noch den Zusatz bei Cloak, dass du, wenn es eine Kreatur ist, kannst du sie für seine Mana-Kosten umdrehen.
Ja, genau, das ist wichtig, genau. Du kannst die Kreatur für seine regulären Mana-Kosten dann umdrehen. Und ist eine 3/4er. Genau. Finde ich super interessanten Simic-Commander, weil er so un-Simic ist, weil normalerweise Simic, ja, du ziehst halt Karten, ja, oder du rammst dich, oder du machst beides, und du hast ja alles schon 1000-mal gehabt. Und jetzt hast du plötzlich so einen Cloak, der aber auch noch auf farblose Kreaturen einzahlt. Also da kannst du ziemlich viel Späße machen, weil du kannst zum Beispiel dir deine Fatties, also zum Beispiel könntest du jetzt einen fiesen, fetten Eldrazi oder so von deiner Hand reinkloaken und den dann halt irgendwann aufdecken, hier, tada. Oder du kannst mit Flicker natürlich arbeiten, um dir dann witzigerweise auch zum Beispiel, wenn du, da habe ich tatsächlich dran gedacht, ich habe ja hier noch so ein Phyrexian Dreadnought rumliegen. Diese Ein-Mana 12-12er, die dir so einen ultra-fiesen, für dich schlechten ETB, ich glaube, du musst irgendwie, also zig Kreaturen opfern, wenn die ins Spiel kommt. Du könntest dir halt auch so ein Deck bauen mit lauter so Kreaturen mit so super schlechten ETBs, die ins Spiel cloaken und dann drauf flickern und die dann einfach so plopp oder halt einfach so ins Spiel bringen. Einfach die dann für
trotzdem? Nee.
Nee, der ETB passiert vorbei, nicht, ne? Weil wenn die schon flickerst. Im Spiel ist.
Ja, wenn du flickerst schon, aber wenn du
ihn umdrehst. Beim Flickern schon, aber wenn du praktisch den Cloak einfach bezahlst, okay. Ja, okay, genau, okay, wenn, du, ja. Wenn du den Cloak normalerweise normal bezahlst, dann passiert es nicht. Dann kommt die einfach ins Spiel.
Kannst du auch einen Leveler rein.
Kannst du einen Leveler rein, kannst diese ganzen Eater of Days, der dir irgendwie überspringt die nächsten 2 Züge.
5 Mana 10 Zehner, Frank, die haut schon rein dann.
Aber Frank, das ist dann wieder ein Deck, gegen das ich wirklich genüsslich Chaos warpen werde.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe den ganzen Scheiß hier noch rumliegen. Ich baue mir da ein Deck und werde dann irgendwelchen Scheiß reinkloaken.
Dreadnought ist so hart, ey, für ein Mana einfach eine 12-12er.
Das stimmt, das ist
ein Mana 12er Trample.
Das ist echt gut, und, ja.
Und wenn der dann mal liegt, dann gebe ich auch noch allen eine +1/+1 Marke und so. Also denkt drüber nach, baut euch lustige Decks. Vanifar, cooler Commander, gibt von mir großen Daumen nach oben.
Ja, ist schon ganz witzig. Ist genau, ich finde auch deshalb cool, weil es halt nicht ganz so typisch Simic ist irgendwie.
Ja, voll. Ich habe gar nicht dran gedacht, aber das sind echt schon ein paar coole Ideen, die du da genannt hast, Frank. Da bin ich echt gespannt, was man da für Späße mittreiben kann.
Ja, du kannst, wie gesagt, kannst ja auch ein Flicker-Deck bauen und dir irgendwie, also die Leute im Chat haben auch irgendwo geschrieben, so, ja, da kannst du dir Omniscience dann umflickern oder so, wenn die dann liegt, ja. Weil du kannst natürlich auch zum Beispiel Enchantments cloaken, die du aber dann halt eigentlich nicht face-uppen könntest, weil es keine Kreatur ist, aber durch Flicker kannst du sie dann halt trotzdem ins Spiel bringen.
Ja, das stimmt.
Da kannst du halt auch andere Sachen reinschieben, ja.
Ja gut, aber in Simic Flick, ja gut, in Blau hast du ein paar Flicker-Spells, aber
in Blau hast du, glaube ich, zwei.
Nicht so viele. Du hast schon mehrere, du hast schon sehr viele. Doch, 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 du hast schon mindestens 5, 6.
Na, okay. Echt, gibt es so viele?
Ja, 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 okay. Ja.
Weiß es da effizienter ein bisschen, aber es geht.
Ja, und du hast halt die Tassa und so, du hast da schon
Stimmt. sehr
viele Möglichkeiten. Ja, Tassa gibt es noch, genau. Ja. Also da gibt es Möglichkeiten.
Da bin ich ja sehr gespannt. Ja gut, jetzt würde uns natürlich noch brennend interessieren, was eure drei Top-Picks gewesen wären, liebe ZuhörerInnen und ZuseherInnen. Genau, schreibt es mal in die Kommentare oder schreibt es jetzt noch in den Chat schnell, dann reden wir hier im Anschluss drüber, denn wir machen das Ganze ja immer live, mittwochs um 19 Uhr, wenn es ein Herumdiskutiert gibt. Das heißt, das lohnt sich auch mal auf Twitch vorbeizuschauen. Wenn ihr da keine Zeit habt, dann schaut doch gerne auf dem Discord vorbei bei Herumkommandiert oder auf unseren Socials. Ihr findet uns überall. Freuen uns, dass ihr am Start wart und jetzt zocken wir entsprechend noch mal eine Runde Commander.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.